Kleine Dinge sind für Großes verantwortlich. Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Satz hört? Fällt euch dazu etwas ein? Kleine Dinge sind für Großes verantwortlich. Ruft es vielleicht einfach rein und ich werde es dann hier durchs Mikrofon wiederholen. Schalter, gutes Beispiel. Das ist bekannt aus der letzten Woche, richtig? Die Zunge. Ich hatte auch noch ein paar Beispiele, die mir eingefallen sind. Eine kleine Säge kann einen Baum, aber auch einen ganzen Wald fällen, wenn man genug Zeit hat. Eine Zigarette, den riesigen Waldbrand, das hatten wir in ähnlicher Weise. Aber dann auch etwas, was vielleicht gar nicht so sichtbar ist, eine kleine Eizelle und eine kleine Samenzelle ergeben irgendwann einen erwachsenen Menschen. Oder auch ein kleines Zahnrad, das große Dinge bewegt. Und dass dieser Satz auf so einiges zutrifft, musste auch dieses Schiff hier feststellen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt. Es war Anfang Februar diesen Jahres. Da ist die Indian Ocean auf der Elbe Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Und aus technischen Gründen konnte die Fahrt nicht ordnungsgemäß fortgesetzt werden, so dass sie dann kontrolliert am Rand des Beckens quasi am Ufer gestrandet ist. Sie blieb dort für einige Tage stecken, bis dann die verschiedenen Hilfskräfte eingegriffen haben und sie dort wieder hinaus befördert haben. Und die polizeilichen Untersuchungen haben ergeben, dass das ganze Unglück, die Unmengen an Euros, die dafür verschlungen wurden, dass das nur daran lag, dass das Ruder defekt war. Und so sehen wir, dass dieses große Schiff, es ist 400 Meter lang, kann bis zu 19.000 Container transportieren, wegen eines kleinen Ruderschadens, ja, einfach an Land gehen musste oder, ja, da stoppen musste und nicht mehr weiterfahren konnte. Kleine Dinge sind für Großes verantwortlich. Und dazu passend ein Vers. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Sehr passend, wie Jakobus das formuliert hat. Und wer kennt das nicht, dass das auch für die Zunge gilt? Jeden von uns haben vermutlich schon mal Worte auf ganz besondere Weise bewegt. Sei es positiv oder auch negativ. Beides kann zutreffen. Und das gilt sowohl in meinem eigenen Leben, in deinem Leben, also im Persönlichen, als auch in der ganzen Weltgeschichte, weltweit. Ich habe nur zwei Beispiele rausgenommen. Einmal die Sportpalastrede von Goebbels, 1943. Viele von uns kennen sie wahrscheinlich, sei es, weil sie etwas älteren Semesters sind und das noch so mitbekommen haben oder vielleicht auch so wie ich im Schulunterricht darüber geredet haben, Ausschnitte davon gehört haben. Ganz am Ende dann der bekannte Satz, wollt ihr den totalen Krieg? Womit Goebbels ganz, ganz viele Menschen nochmal motiviert hat, obwohl es eigentlich schon sinnlos schien. Eine Rede hat so etwas bewirkt in der ganzen Nation. Ein anderes Beispiel ist die I Have a Dream-Rede von Martin Luther King. Wahrscheinlich genauso viel im Unterricht behandelt, 1963 in der Bürgerrechtsbewegung. Auch eine Rede vor diesen 250.000 Leuten, die vor ihm standen, aber dann auch die Übertragung in die vielen anderen Regionen, hat vieles verändert, vieles in den Köpfen bewegt. Also so sehen wir, dass Worte, manchmal Sätze, manchmal eine Rede, weitreichende Folgen haben, oft über Jahrzehnte hinaus noch spürbar sind. Unser Reden hat aber nicht nur Einfluss auf andere Menschen. Darum soll es heute gar nicht in erster Linie gehen, sondern unser Reden sagt auch viel über mich selbst aus. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Was ich damit meine, werdet ihr hoffentlich nach meiner Predigt verstehen. Lasst uns zunächst den Predigttext lesen. Wir haben einen Vers aus dem Predigttext hier schon gesehen. Lasst uns die ersten 5 Verse aus Jakobus 3 einmal zusammen lesen. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, und hier habe ich das Beispiel tatsächlich bei Jakobus geklaut. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Also viele Beispiele, die Jakobus nutzt, um eigentlich diese eine Tatsache zu veranschaulichen. Unsere Rede, was hier einfach mit der Zunge wiedergegeben wird, unsere Rede hat Einfluss auf andere Menschen und auf mich. Jakobus beginnt seine Warnung. Der ganze Abschnitt 1 bis 12 ist eigentlich eine Warnung. Er beginnt sie damit, dass er sagt, dass nicht viele Lehrer in der Gemeinde werden sollen. Und den Grund dafür nennt er auch sofort, denn sie werden ein strengeres Urteil empfangen. Und jetzt könnte man sich fragen, warum? Warum bekommen Lehrer ein strengeres Urteil? Die Frage beantwortet er auch direkt, indem er fortsetzt. Er sagt, alle von uns machen Fehler in den verschiedenen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Jeder macht Fehler. Aber das Reden, unsere Sprache, ist in gewisser Weise die Königsdisziplin. So findet man es hier bei Jakobus vor und auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Dazu muss man sich denken, dass Jakobus das einfach voraussetzt. Und gerade in dieser Königsdisziplin verfehlen wir uns alle häufig. Die NGÜ hat diesen Zusatz auch selber reingebracht. Einmal zurück. Hier steht, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Also das Gedachte finden wir in dieser Bibelübersetzung in Anführungsstrichen mit dabei. Jeder lässt sich etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen, gerade in dieser Königsdisziplin. Und Lehrer in der Gemeinde, was tun sie? Sie reden. Deshalb ist diese Warnung ganz besonders für sie. Sie müssen aufpassen, weil sie ein schweres Urteil bekommen, weil sie gerade mit dieser Disziplin am meisten zu tun haben. Und da achtet Gott ganz besonders darauf. Und das ist der Grund für die Warnung. Und er sagt auch, wer darin keine Fehler macht, der hat eine ganz bestimmte Reife in seinem Charakter, in seinem eigenen Leben bereits an den Tag gelegt. Es ist eine Reife, die uns dazu befähigt, auch in den anderen Bereichen, mit denen wir unweigerlich in unserem Leben konfrontiert sind, auch in gewisser Weise erfolgreich sind. Er macht also unser Reden zum Maßstab für unser ganzes Handeln, für unser Reden überhaupt. Und Jakobus begründet diesen Gedanken wiederum gar nicht so sehr, warum gerade das Reden so wichtig ist. Aber er setzt es voraus, weil Jesus ganz viel darüber gesprochen hat, weil er immer die Worte betont hat und gesagt hat, das, was ihr sagt, ist ganz, ganz wichtig für euch. Ich möchte mit euch zwei Passagen nochmal lesen, die erste in Matthäus 12, Vers 36 und 37. Dort spricht Jesus: Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Ein weiterer Satz von Jesus aus Markus 7, Vers 15. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber herauskommt. Und damit meint er natürlich die Worte, die wir sagen aufgrund dessen, was in uns vorgeht. Also mein Reden, wenn wir das mal auf uns übertragen, ist zugleich Chance und Gefahr. Für andere, aber genauso für mein eigenes Leben. Es ist auch für mich Chance und Gefahr. Wir sehen das im ganzen Neuen Testament. Nicht nur diese zwei Verse, die ich gerade schon eingeblendet habe, das sehen wir immer wieder über das ganze Neue Testament verteilt. Das Reden ist, wie ich schon sagte, in gewisser Weise die Königsdisziplin, an der wir uns vor Gott messen lassen werden müssen. Ob wir es nun wollen oder nicht. Und das sehen wir auch in Jakobus. Wenn wir weiter den Text verfolgen in Jakobus 3, dort schreibt er am Ende dieses Abschnitts: Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Auch wieder sehr bildhaft ausgedrückt, was er hier an dieser Stelle sagen möchte. Die Früchte eines Baumes lassen auf die Art des Baumes zurückschließen. Wenn wir Äpfel an einem Baum sehen, können wir darauf zurückschließen, auch ohne große biologische Kenntnis, wie ein Baum aussehen muss. Wir wissen, da hängt ein Apfel, also es ist ein Apfelbaum. Da hängt eine Pflaume, also es ist ein Pflaumenbaum und so weiter. Und genauso überträgt Jakobus das auf unser Leben. Ob uns das passt oder nicht, die Gesamtheit dessen, was ich so von mir gebe. Im digitalen Zeitalter könnten wir vielleicht sagen, der ganze Verlauf meines Redens, also alles, was ich sage, an all den verschiedenen Orten, das Ganze zusammen, mein ganzer Gesprächsverlauf, gibt Auskunft darüber, wer ich innen drin bin. Darum habe ich meine Predigt auch mit dem etwas längeren Satz übergeschrieben, der an das bekannte Sprichwort angelehnt ist. Zeig mir deinen Gesprächsverlauf und ich sage dir, wer du bist. Zeige mir deinen Gesprächsverlauf und ich sage dir, wer du bist. Diese Aussage gilt natürlich nicht uneingeschränkt und für alle Zeiten. Das möchte ich hier natürlich sagen. Entscheidende Erlebnisse können so krass auf uns wirken, dass von einem Tag auf den anderen zum Beispiel der Inhalt unseres Redens verändert wird. Zum Beispiel, wenn jemand sich dafür entscheidet, jetzt ein Leben mit Jesus zu führen, ein Nachfolger von ihm zu sein, kann das eine Folge davon sein, dass sich das Reden verändert. Wer bei meiner letzten Predigt dabei war, der hat das Beispiel von Georg Müller gesehen, wie er in seiner Jugendzeit war, wie krass er da drauf war, womit er sich beschäftigt hat und was dann nach seiner Bekehrung quasi Inhalt seines Lebens waren. Tag und Nacht. Seine Gespräche haben sich drastisch verändert. Und das kann auch natürlich sein. Eine andere Sache ist, man muss natürlich den ganzen Gesprächsverlauf, man muss die Gesamtheit der ganzen Rede einer Person kennen, um dieses Urteil oder diese Schlussfolgerung daraus ziehen zu können. Und das kann natürlich fast keiner. Gott kann es, ohne Zweifel. Ich kann es bei mir selber vermutlich auch relativ gut. Und vielleicht noch Ehepartner, Kinder, da wird es schon schwierig. Aber es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das nur können. Deshalb sollten wir es gar nicht probieren, bei anderen zu tun, sondern wenn, dann nur bei uns anzusetzen und diese Frage zu beantworten oder ihr nachzugehen. Zeig mir deinen Gesprächsverlauf und ich sage dir, wer du bist. Heißt das, dass ich einfach nur ein paar gute Worte in meinen Sprachgebrauch einfließen lassen muss? Nein, natürlich nicht. Das reicht nicht. Jesus hat es schon in Markus 7 angedeutet. Das, was ich sage, ist ja eigentlich nur das Produkt dessen, was in mir vorgeht. Das, was aus mir herausgeht, macht den Menschen vor Gott unrein, hat Jesus gesagt. Nicht das, was er in seinen Mund hineintut. Und deshalb muss man hier ansetzen, bei dem, was drinnen passiert, und sich die Frage stellen, ganz bewusst in einer ruhigen Minute die Frage stellen, welche Impulse liegen meinem Reden eigentlich zugrunde? Welcher Gedanke, welches Gedankengebäude, welches Gefühl führt mich vielleicht dazu, ganz konkrete Aussagen zu machen? Und es geht mir da nicht so um Smalltalk oder ein Gespräch auf sachlicher Ebene, wo man irgendwie Fakten austauscht auf Arbeit oder so, sondern es geht mir da um Gespräche, wo ich wirklich etwas ganz, ganz Positives weitergebe oder auf der anderen Seite etwas ganz, ganz Negatives. Was ist in diesen beiden Situationen der Impuls innen drin, der mich dazu veranlasst, genau diese beiden Aussagen zu machen? Und dazu möchte ich euch herausfordern, dem mal nachzugehen. Wenn ihr demnächst vielleicht eurem Ehepartner etwas Hartes an den Kopf knallt oder wenn ihr demnächst mal einem Mitarbeiter in eurer Arbeitsgruppe, in der Gemeinde, wo auch immer, ein Kompliment ausspricht. Schaut mal einfach in euch hinein, hört mal auf euer Herz. Was war der Grund dafür, dass ihr genau das gesagt habt? Was war der Anlass für diesen netten oder für diesen gemeinen Ausdruck? Und ich kann nur beispielhaft einige Impulse ansprechen und kurz sagen, was ich darüber denke. Aber ihr könnt in euch hineinhören und vielleicht einfach diese Beispiele nutzen, um Themenfelder oder Impulse bei euch zu identifizieren, die euch veranlassen, gut oder schlecht zu reden. Das eine ist, und da hoffe ich, dass das bei ganz vielen von uns der Fall ist, ist die Dankbarkeit oder vielleicht auch die Liebe. Weil ich beschenkt wurde, möchte ich auch andere ganz gerne beschenken, weil es mir gut geht. Vielleicht in dem Dienst, den ich tue, das ist meine Erfüllung, was ich hier in der Gemeinde tue, zum Beispiel die Leitung einer Kindergruppe unten, die gerade dort ist. Und ich sehe dann einen anderen Mitarbeiter, der gerade etwas Gutes gemacht hat oder vielleicht die ganze Einheit gut gestaltet hat. Und ich sage ihm, danke, das hast du wirklich gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Dann ist das vielleicht genau diese Dankbarkeit oder die Liebe. Weil Jesus mich geliebt hat, liebe ich auch andere. Unabhängig davon, was sie mir schon angetan haben oder vielleicht auch noch nicht. Dieser Liebesvorschuss, wenn man das einfach mal so nennen darf, ist genau das, was Jesus uns entgegenbringt. Und das können wir auch einfach an andere weitergeben. Vielleicht sind das Impulse, die euch dazu motivieren, etwas Gutes an andere weiterzugeben. Aber dann gibt es sicherlich auch Impulse in uns, die uns dazu verleiten, hin und wieder mal etwas Negatives zu sagen. Vielleicht ist es Zorn oder Wut, wo wir aus dieser Emotion heraus etwas sagen, was wir vielleicht nachher bereuen, es aber trotzdem schon gesagt haben und nicht wieder zurückholen können. Gesagt ist gesagt, man kann es nicht wieder einfangen. Und da habe ich aus eigener Erfahrung gemerkt, dass ich mir dann nach solchen Sätzen oder Gesprächen die Frage stellen muss, Erich, warum warst du jetzt in der Situation eigentlich sauer? Worüber? Ganz konkret, versuch es zu benennen. Und das hat mir das ein oder andere Mal schon geholfen, beim nächsten Mal nicht wieder in genau die gleiche Situation zu tappen. Ein Beispiel, unsere Tochter Lia, sie ist 3 und steht Zeit ihres Lebens, und das meine ich wirklich so, sehr früh auf. Meistens so spätestens 6:30. Und da ist es ja bei Kindern leider ganz egal, ob Samstag oder Sonntag ist oder halt ein Wochentag. Die stehen immer gleich auf. Und wenn ich dann 6 neben ihr sitze oder vielleicht auch noch versuche, ein bisschen weiter zu dösen auf dem Sofa und sie dann ständig kommt, Papa, kannst du mir Stifte geben? Papa, kannst du mir ein Blatt geben? Papa, wo ist meine Puppe? Holst du bitte meinen Kinderwagen? An all das, was sie nicht drankommt, das muss ich ihr ja geben. Und dann werde ich manchmal sauer und sag ihr dann etwas, nee, das kriegst du jetzt nicht oder was, und dann weint sie und dann kommt eins zum anderen und der Morgen ist schon wieder gelaufen. Und als ich das so für mich realisiert habe, dass ich da eigentlich überreagiere, nicht nur eigentlich, also ich habe da wirklich überreagiert, habe ich mir die Frage gestellt, warum? Und so wie ich es jetzt dargestellt habe, ist es offensichtlich, ich bin morgens noch nicht so ansprechbar für meine Tochter. Ich will gerne noch schlafen, sie aber nicht, sie ist schon hibbelig. Und dieser Zustand bei mir am Morgen, als ich das so für mich identifiziert habe, war schon ein Schritt weiter in die Richtung, das in Zukunft besser unter die Füße zu bekommen. Wenn ich jetzt morgens auf dem Sofa liege und sie wieder etwas von mir will, dann weiß ich, Erich, die Gefahr ist jetzt groß, dass du überreagierst, also halte ich zurück. Und sie fragt etwas, ich versuche ihr zu helfen, 2-3 Mal, irgendwann wird es dann wieder kritisch, aber trotzdem bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Einfach nur, weil ich diese Frage für mich beantwortet habe, worüber ganz konkret warst du eigentlich wütend? Es war nicht meine Tochter, nicht das, was sie von mir wollte, sondern ich selbst war der Grund. Nämlich die Uhrzeit, zu der ich nicht unbedingt das tun möchte, was sie vielleicht am liebsten haben möchte. Ein anderes Gefühl ist vielleicht eine Verletzung. Und das ist natürlich ein ganz sensibler Bereich, wo es keine Pauschallösung dafür geben kann, wie man jetzt mit solchen Gefühlen umgehen kann. Aber vielleicht einfach nur eine Frage, die ich an dieser Stelle weitergeben möchte, ist, weiß die Person, womit sie dich verletzt hat? Weiß sie das? Oder bist du einfach verletzt, ohne dass die Person das überhaupt mitbekommen hat? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich dazu ermutigen, auch wenn es in vielen Fällen vermutlich sehr schwer ist, das in irgendeiner Weise zu kommunizieren, der Person das deutlich zu machen. Und wenn es nicht der Fall ist, die Person also weiß, womit sie dich verletzt hat, dann eine weitere Bitte, die auch nicht einfach ist. Versuch es, einfach Gott abzugeben. Versuch es, nicht innen drin in dir noch viel mehr anzurichten, sondern gib es ab an Jesus, an Gott, der der Richter ist, so wie wir es an einem Vers schon gelesen haben. Er ist der Richter, nicht wir. Es heilt uns nur, wenn wir uns davon freisprechen, auch wenn es total schwer ist in vielen Situationen. Eine weitere Sache ist vielleicht Gleichgültigkeit. Und das ist etwas, ja, was, glaube ich, auch sehr herausfordernd sein kann, dagegen in irgendeiner Weise anzugehen. Wer von uns hat nicht schon mal von jemand anderem den Satz gehört, ich sage halt, was ich denke, so bin ich nun? Solange man in dieser Haltung positive Dinge weitergibt, ist das total okay, weiter so, geh den Weg. Aber wenn ich mit dieser Haltung jemandem Kritik weitergeben möchte, die dann auch noch bei dieser Person ankommt und angenommen wird, dann ist es, glaube ich, mit dieser Haltung fast unmöglich. Außer der Gegenüber ist ein Heiliger und freut sich über jede Kritik, egal wie sie an ihn herangetragen wird. Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir mit gleichgültiger Kritik nicht weit. Sondern dann muss der andere spüren, dass uns etwas an ihm liegt. Dass wir es gut mit ihm meinen, dass das, was wir jetzt sagen, von Herzen kommt, weil wir ihm etwas Gutes tun möchten. Dann besteht die Chance, dass dies angenommen wird. Und all die Beispiele und vielleicht auch die Anregung, die ich dazu gegeben habe, das zu lösen, sind natürlich nur die eine Seite, die wir gehen können. Die andere Seite ist natürlich das Gebet. Mit dem Gebet müssen wir all den ganzen Prozess, die Impulse, an denen wir vielleicht arbeiten wollen, begleiten. Ich denke, ohne das Gebet werden wir an unsere Grenzen kommen und irgendwann scheitern. Die Liebe Jesu und die Kraft Gottes ist glücklicherweise durch seinen Heiligen Geist in allen Nachfolgern. Jeder, der an Jesus glaubt, in ihm ist die Liebe Jesu und die Kraft Gottes verankert. Ob man es jetzt sieht oder nicht, aber wenn du ein Nachfolger Gottes bist, dann ist das in dir drin. Vielleicht etwas verschüttet, vielleicht leuchtet es ganz hell und alle können es sehen, aber es ist da. Und es ist diese Liebe, die Jesus an das Kreuz getragen hat, obwohl er einen anderen Weg hätte gehen können. Und es ist diese Kraft Gottes, die ihn dann aus dem Totenreich auferstehen hat lassen. Diese Kraft und diese Liebe ist in uns und sie möchte uns steuern. Sie möchte uns begleiten auf dem Weg. Und deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wir Jesus darum bitten, dass er das in uns immer mehr zum Vorschein kommen lassen kann, damit wir diesen Weg bestreiten können. Und zum Schluss meiner Predigt möchte ich auf einen kleinen Zettel hinweisen, den ihr gleich am Ausgang in die Hand gedrückt bekommen könnt, wenn ihr es wollt. Er ist beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite findet ihr meine Bucketlist des Redens. Ich weiß nicht, ob allen von uns Bucketlist ein Begriff ist. Im Deutschen kennt man es vielleicht auch an mit dem Wort Löffelliste. Etwas, was ich tun möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Und das kann man natürlich für Handlungen machen. Zum Beispiel, ich möchte noch einmal in meinem Leben Fallschirm springen, bevor ich den Löffel abgebe. Aber ich denke, wir können es genauso auch für Worte machen. Worte, die wir sagen wollen, Sätze, die wir sagen wollen. Nicht erst am besten, bevor ich den Löffel abgebe, sondern vielleicht im August. Sätze, die ich im August sagen möchte. Und da vielleicht auch ganz bewusst Leuten sagen möchte, denen ich diesen Satz noch nie gesagt habe. Noch nie gesagt habe. Und eine weitere Herausforderung, versucht es wirklich zu sagen, nicht zu schreiben. In der heutigen Zeit ist es ja oft viel leichter, Komplimente zu schreiben. Es ist schon eine andere Qualität, wenn wir das wirklich unter vier Augen oder vielleicht auch in größerer Menge, je nachdem, worum es geht, den Satz sagen. Es hat eine ganz andere Qualität für den anderen und auch genauso für mich. Ich habe einfach nur ein paar Beispiele hier abgedruckt. Auf dem Zettel stehen ein paar mehr. Schön, dass es dich gibt. Gar nicht schwer, oder? Das hast du sehr gut gemacht. Du bist mein bester Freund, meine beste Freundin. Den Satz und auch den Satz, ich liebe dich, den könnt ihr natürlich schon Leuten sagen, denen ihr das schon mal gesagt habt. Ich hoffe, davon gibt's nicht allzu viele. Dann, ich fand es wirklich mutig, dass du das gemacht oder gesagt hast und so weiter. Nehmt den Zettel am Ausgang mit. Dörte war so freundlich, sich bereit zu erklären, das auch auszuhändigen. Nehmt es mit. Auf der Rückseite des Blattes findet ihr die drei Siebe des Sokrates. Und wer vor zwei Wochen, irgendwie so, da hat Anita Offermann das schon vorgelesen. Die drei Siebe des Sokrates. Und ich denke, wenn wir uns daran halten, das versuchen anzuwenden, was Sokrates vor über 2000 Jahren schon gesagt haben soll, man ist sich da nicht ganz sicher, was er da gesagt haben soll, dann wird das, glaube ich, ganz viel Schaden für die Zukunft im persönlichen Leben, aber auch in unserer Gemeinde abwenden. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Zettel mitzunehmen, vielleicht in eure Bibel zu legen oder in euer Tagebuch, etwa irgendwo hin, wo ihr immer wieder darauf aufmerksam werdet. Und dann zum einen die Bucketlist abzuarbeiten. Ich habe da auch extra davor so Kreise gemacht, wo ihr Häkchen setzen könnt. Und auch die drei Siebe des Sokrates zu beachten. Wir wollen jetzt gemeinsam mit einigen Liedern vor Gott treten durch den Lobpreis und vielleicht den ein oder anderen Gedanken, den Impuls aus der Predigt noch im Gebet vor Gott bewegen. Danke für euch, die uns da unterstützt.